Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Die letzten Wahlen, zum Beispiel die Europawahl, die haben gezeigt, dass ziemlich viele Menschen populistische Parteien gewählt haben. Aber was heißt das für die anderen Parteien? Zum Beispiel, wie könnten die wieder WählerInnen zurückgewinnen?
Wenn die CDU ein bisschen rechtere Positionen anbietet, kann sie dann nicht wieder ein paar Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückholen? Wenn vielleicht die SPD und die Linke nicht so ein woke Großstadtthemen bedienen würden, sondern vielleicht ja, ein bisschen alten Working-Class-Autoritarismus, guten Sekundärtugenden wie Fleiß und Pünktlichkeit in den Mittelpunkt stellen würden. Wäre das was, wo man nicht die AfD-Wähler kriegen müsste? Die Antwort ist relativ klar und negativ, lautet nein. Wenn ich hinreichend populistisch bin, sind mir die anderen Parteien nichts und ich werde die halt auch nicht wählen, egal wie nah die an meinen Politikpräferenzen dran sind.
Wer einmal populistisch wählt, der oder die wird das vermutlich auch wieder machen. Die Stimmen, die bei einer Wahl an eine populistische Partei gegangen sind, die stehen für andere Parteien erstmal nicht mehr zur Verfügung. Das sagt Eiko Wagner. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. In seinem Vortrag geht es unter anderem um folgende Frage. Meine Entscheidung, welcher Partei ich meine Stimme gebe, wie hängt die davon ab, wie repräsentiert ich mich fühle in unserem politischen System? Denn wenn sich jemand gut repräsentiert fühlt, dann, sagt Wagner, wählt er oder sie eher eine nicht populistische Partei. Nun ist es aber so, dass unsere repräsentative Demokratie hier in Deutschland eben nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich gut repräsentiert. Sie ist verzerrt, sagt Wagner, und zwar zugunsten von Besserverdienenden und Menschen mit höherer Bildung. Was das für den Zulauf zu populistischen Parteien bedeutet, darum geht es jetzt. Der Vortrag von Eiko Wagner hat den Titel Demokratische Repräsentation und Populismus. Er hat diesen Vortrag gehalten am 22. Mai 2024 in Berlin und zwar im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe It's Representation Stupid, das Gleichheitsversprechen in modernen politischen Demokratien. Veranstaltet hat diese Reihe die Arbeitsstelle für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der Freien Universität Berlin.
Der Titel wurde schon genannt, demokratische Repräsentation und Populismus. Das sind natürlich gleich mal zwei Begriffe der politikwissenschaftlichen Schwergewichtsklasse, mit denen ich das da heute zu tun habe. Wir leben einerseits, das ist allen bekannt, in einer repräsentativen Demokratie und die meisten etablierten Demokratien der Gegenwart sind natürlich vollständig oder dominant repräsentative Demokratien. Und ein ganz zentraler demokratischer Mehrwert ist ja, dass wir als Souverän in unseren Einstellungen in den politischen Entscheidungen repräsentiert werden und uns auch repräsentiert fühlen. Andererseits wird zuweilen, vor allem in den letzten Jahrzehnten, ein populistischer Zeitgeist konstatiert. Mittlerweile gibt es kaum ein europäisches Land mehr, in dessen Parteiensystem sich nicht mindestens eine, zumeist rechtspopulistische, aber auch linkspopulistische Partei etabliert hat. Und summiert man die Stimmenanteile aller populistischer Parteien in Europa auf, im Durchschnitt landen wir dann mittlerweile bei deutlich über 20%. Zuweilen, das ist Ihnen auch allen bekannt, übernehmen populistische Akteure Regierungen. Donald Trump als populärstes, hätte ich fast gesagt, aber bekanntestes Beispiel auf jeden Fall. Aber auch die PVV jetzt in den Niederlanden, Peace bis vor kurzem in Polen, Fidesz in Ungarn und so weiter. All das verweist ja darauf, dass Populismus irgendeine Form von Anklang findet bei den Bevölkerungen. Diese beiden großen Begriffe zu thematisieren, passt also sehr gut in die Zeit. Aber wie stehen denn diese Begriffe zueinander? Können wir da kausale Beziehungen ausmachen? Beeinflusst das eine das andere? Ist das eine die Ursache des anderen, das andere die Wirkung? Und wenn ja, wie rum ist es denn? Ist das eine ein Element des anderen, eine Teilmenge? Beinhalten sie sowas wie gegenläufige Ziele? Gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen beiden? Sind das eigentlich Prozesse? Sind es Ergebnisse? Sind es Zustände? Wie Sie sehen, gibt es eine Menge Fragen, die ich zumindest mal habe, an diese beiden Begriffe und an die Beziehung dieser beiden Begriffe. Und ein paar davon möchte ich heute Abend mit Ihnen diskutieren und ein paar Überlegungen dazu vorstellen, wie die sich zueinander verhalten. Aber bevor wir uns mit diesem Und beschäftigen, wollen wir mal auf die Begriffe selber schauen und fragen, wovon wir reden, wenn wir von Repräsentation reden oder wenn wir von Populismus reden. Genauer, was ich heute vorschlagen will, wie man die beiden Begriffe verstehen könnte und worauf ich mich heute hier konzentrieren möchte. Dann will ich drei Perspektiven einnehmen, wie man auf dieses Begriffspaar blicken kann. Das erhebt gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das würden wir heute nicht schaffen. Aber ich denke, es sind ein paar Perspektiven, die Verschiedenartigkeit der möglichen Beziehungen zwischen beidem aufzeigt. Und im besten Fall ist es auch ein Anstoß zum individuellen Weiterdenken nach dem heutigen Tag. Im ersten Teil geht es um eine kausale Beziehung und wo die naheliegendste kausale Beziehung führt Repräsentation oder mangelhafte oder schlechte Repräsentation eigentlich zu Populismus oder zu einer Stärkung des Populismus. Im zweiten Teil möchte ich den Zusammenhang zwischen Populismus und Repräsentation ganz anders mir vorstellen und frage, ist Populismus eine Teilmenge, ein Teil, ein Element, eine Dimension von Repräsentation? Zu fragen wäre also, wird Populismus auch repräsentiert? Das wäre ja eine ganz andere Blickrichtung, nicht wahr? Kommen populistische Elitenakteure und populistische Wählerinnen und Wähler irgendwie zusammen, so wie linkseingestellte Bürgerinnen und linke Parteien oder konservative Bürgerinnen und Bürger und konservative Parteien zueinander finden? Finden sich dafür empirische Hinweise? Und der dritte Teil nimmt dann nochmal so eine kausale, eine Ursache-Wirkung-Beziehung auf, aber dreht es um und fragt, wie beeinflusst eigentlich Populismus Repräsentation? Ist Populismus bedenklich für das Funktionieren politischer Repräsentation im hier verstandenen Sinne? Und am Abschluss natürlich werde ich kurz zusammenfassen und ein sehr kurzes Fazit präsentieren. Beginnen wir aber zuerst mit dem Begriff der Repräsentation. Bekanntermaßen meint Repräsentation sowas wie etwas wieder präsent machen, was realita nicht präsent ist. In der Politikwissenschaft wird dann ganz oft auf Hannah Pitkins Arbeit rekurriert, die in den 60er Jahren ein ideengeschichtlich-politiktheoretisches Buch geschrieben hat, The Concept of Representation, und fragt, was ist Repräsentation und wann liegt gelungene Repräsentation vor, und unterscheidet drei Hauptlinien des Repräsentationsbegriffs. Hubertus Buchstein hat die mal versucht, folgendermaßen zu übersetzen. Entweder etwas oder jemand wird formal vertreten. Der König repräsentiert sein Reich. Das ist erstmal eine formale Vertretung. Zweitens darstellen. Das ist eng angeschlossen an so eine proportionale Repräsentationstheorie, wo das Repräsentierte im Endeffekt in einer kleinen Form maßstabsgetreu repräsentiert wird. Da wird viel über die Proportionalität von Wahlsystemen einerseits gesprochen. Andererseits findet hierunter auch die Diskussion zu deskriptiver Repräsentation statt. Dazu gab es auch schon einen Vortrag hier in dem Rahmen. Also die Frage, inwieweit Merkmale wie Geschlecht oder Alter oder Bildung oder Race sich wiederfinden in den Repräsentationskörpern, also beispielsweise im Parlament, in gleicher Weise, wie sie in der Bevölkerung vorliegen. Und dann gibt es einen dritten Aspekt von Repräsentation, der meist als substanzielle Repräsentation verstanden wird. Und in der empirischen Forschung meint das meist Sachfragen, Präferenzen, Einstellungen, Links-Rechts-Orientierung der Bevölkerung, werden die im Parlament oder seltener auch in der Regierung, aber genauso wiedergespiegelt, finden die sich in der gleichen Verteilung wieder wie in der Bevölkerung. In den letzten Jahrzehnten, zumindest in Westeuropa, hat sich dabei der Konsens entwickelt, dass links-rechts wahrscheinlich nicht mehr eine wirklichkeitsadäquate Widerspiegelung, Wiedergabe der politischen Wirklichkeit ist, sondern dass wir es mit einem zweidimensionalen Repräsentationsraum zu tun haben. Oder ja, stellen Sie sich eine Landkarte vor. Ja? Das ist eine zweidimensionale Fläche. Meist wird die sich vorgestellt mit einer Achse, die sozioökonomische Präferenzen widerspiegelt. Das sind Steuern, Abgaben, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, Gewerkschaftsrechte, ArbeitnehmerInnenrechte, Umverteilung, starker Sozialstaat, alles wären halt linke Positionen natürlich. Ein schlanker Staat, weniger Steuern und Vorgaben für Unternehmen, Entfesselung der produktiven und innovativen Marktkräfte, das Spiel von Angebot und Nachfrage, wo die Politik nur Rahmen setzt, das wären eher Rechte. Sozioökonomisch rechte oder wirtschaftsliberale Positionen. Und es gibt eine zweite Dimension, die wird meist soziokulturell genannt, gesellschaftspolitisch. Da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, libertäre Gesellschaftsvorstellungen, Bürgerrechte, Multikulturalismus, Internationalismus, LGBTIQ-Rechte und so weiter. Das ist der progressive Pol, und der konservative Pol wären dann Traditionen, auch Autoritarismus, ein starker, durchgreifender Staat, Law-and-Order-Orientierung, Orientierung auf die Nation und vielleicht eine Leitkultur, das wäre sowas wie ein konservativer Polen. Und manchmal wird in diese soziokulturelle Achse auch noch die Heute-Morgen-Arena der Ungleichheit, wie Steffen Mau und Kollegen es genannt haben, also Fragen von Naturschutzpolitik und Klimawandelbekämpfung, mit einbezogen. Dimension heißt dabei, dass wir uns das orthogonal, also rechtwinklig, vorstellen, dass sie unabhängig sind, zumindest theoretisch. Und wir damit vier sowas wie Idealtypen haben von politischen Positionen, die repräsentiert werden können. Das sind linksliberale Positionen, also ökonomisch linke und kulturell progressive Positionen. Das sind meist grüne und moderne linke Parteien. Wir haben rechtsliberale Positionen, also sozioökonomisch rechte Positionen mit kulturell progressiven Positionen. Das sind manche liberale Parteien, bei denen, wie es so schön heißt, das Herz links und das Portemonnaie rechts sitzt. Wir haben rechtskonservative Parteien, das sind natürlich konservative Parteien im eigentlichen Sinne, aber auch viele rechtspopulistische Parteien. Und wir haben theoretisch einen linkskonservativen Quadranten, der in den meisten europäischen Demokratien leer ist, wo wir in Deutschland vielleicht jetzt einen Newcomer sehen, der genau diese Position vertritt, kulturell etwas konservativer, verteilungspolitisch progressiver oder links eingestellt, natürlich das BSW. Das ist der Raum, den es zu repräsentieren gilt. Und wie funktioniert jetzt diese substanzielle Repräsentation? Natürlich über das Wahlverhalten. Wir können individuelles Wahlverhalten versuchen nachzuvollziehen, indem wir auf die relativen Positionen von Bürgerinnen und Bürgern zu den Parteien schauen. Je nachdem, wo eine Person dann steht, entwickelt sie den Eindruck, von manchen Parteien besser und von anderen schlechter repräsentiert zu werden. Das ist sehr naheliegend. Wir sprechen dann von einem Repräsentationsgefühl und dieses Repräsentationsgefühl ist unterschiedlich stark für unterschiedliche Parteien und da, wo es besonders stark ist, die Partei wird meistens gewählt. Das ist natürlich nicht die einzige Erklärung für Wahlverhalten. Wir haben zum Beispiel Stichwort Personalisierung, Personeneffekte im Wahlverhalten. Aber diese substanzielle Repräsentation ist natürlich eine starke Motivation dafür, Parteien zu wählen. Und insoweit das auch passiert, insoweit positionelle Nähe von einer Person und einer Partei darüber entscheidet, welcher Partei diese Person die Stimme gibt, in dem Maße gelingt substanzielle Repräsentation. Also wenn ich als Rechtsautoritärer die AfD wähle, dann bin ich substanziell wahrscheinlich besser repräsentiert, als wenn ich die Grünen wähle. Soweit so naheliegend. Das ist also der Link, das Verbindungsstück zwischen individuellen Positionen und Repräsentation. Dann wenden wir uns mal dem zweiten Begriff zu, der ist etwas schwieriger, dem Populismus. Die Beschäftigung mit dem Thema hat zu einer langen Diskussion in der Politikwissenschaft geführt, ob man sowas Chamäleonartiges, sowas Schwammiges überhaupt konzeptionell fassen kann. Und es gibt, Karl Smutter hat mal über 22 verschiedene Begriffe gezählt, die im Endeffekt die gleiche Parteifamilie bezeichnen sollen. Also es war lange Zeit eine große Diskussion, was denn Populismus ist und die ist auch keineswegs abgeschlossen. Aber es gibt mittlerweile sowas wie einen dominanten Ansatz in der Politikwissenschaft und das ist der sogenannte Ideational Approach, der Populismus als eine sogenannte dünne Ideologie fasst. Dünne Ideologie meint, dass es nicht eine vollständige, eigenständige Ideologie des Populismus gibt, sondern dass er meist sowas wie Anlehnungsideologien hat. Das ist natürlich sowas wie ein Sozialismus, welcher Provenienz auch immer, dann hat man linkspopulistische Parteien oder man hat sowas wie Nativismus, dann hat man rechtspopulistische Parteien, die einen meist dann doch in letzter Konsequenz nicht nur kulturell, sondern meist auch ethnisch definiertes Volk in den Mittelpunkt stellen. Zentral für uns ist jetzt heute natürlich erstmal der Populismus als solcher, auch nicht so sehr der Links- oder Rechtspopulismus, sondern es geht um Populismus und Repräsentation insgesamt. Zentral ist nun für die Definition des Populismus, dass er die Gesellschaft als letztendlich in zwei homogene, antagonistische Gruppen eingeteilt versteht. Das Volk und die korrupte Elite. Denken Sie sich bitte an den richtigen Stellen immer die Anführungszeichen, sonst wird das hier ein bisschen anstrengend für mich. Was auch immer für Sie die richtigen Stellen sind. Es wird argumentiert, dass das Volk, dass Politik, dass ein Ausdruck des eigentlichen Willens des Volkes, des allgemeinen Willens, der Volonté générale sein sollte. Und es gibt natürlich demzufolge eine starke normative Aufladung, positiv aufgeladen der Begriff des Volkes, negativ, dämonisiert, verunglimpft der Begriff der politischen und nicht nur der politischen Eliten. Denn Als Adressaten dieser Schuldzuweisung an allem Übel in der Welt gelten durchaus verschiedene Elitenakteure. Und das ist auch je nach populistischer Bewegung ein bisschen unterschiedlich, wer jetzt eigentlich verantwortlich für alles Schlimme ist. Das sind recht obligatorisch nationale politische Eliten, in Klammern, solange man sich nicht selbst meint. Das heißt, das bestehende Parteiensystem. Zum Zweiten ist es meist auch sowas wie ein medialer Mainstream, der würde die etablierten Parteiakteure und politischen Elitenakteure besonders positiv darstellen und die populistischen Newcomer etwas schlecht oder benachteiligen, schlecht darstellen oder benachteiligen. Und drittens findet man häufig als Adressaten der Kritik, als Teil dieser Elite, supranationale Akteure, internationale Akteure, Europäische Union ist natürlich ganz weit vorne dabei, aber auch Internationaler Währungsfonds und andere. Vom Volk herrscht dabei, und das ist wichtig, eine sehr monolithische Auffassung. Das Volk ist ein einheitlicher, homogener Block, hat einen gemeinsamen Willen, so die Vorstellung im Populismus. Die schon angesprochene Volonté générale von Rousseau kommt dann natürlich in den Blick, dass mehr ist als die Summe der Einzelwillen, dass es halt erwächst eher organisch aus dem Volk heraus und ist auf das Wohlergehen der Gesellschaft und der politischen Körperschaft insgesamt ausgerichtet. Demzufolge gibt es natürlich eine Fokussierung auf sowas wie Mehrheitsdezisionismus statt des Pluralismus. Und es gibt eine Volkszentrierung und eine Anti-Establishment-Orientierung, die ganz zentrale Bausteine des Populismus nach diesem Ideational Approach sind. Es gibt zudem eine Ablehnung, und es folgt daraus eigentlich auch schon logisch, konstitutionalistischer Dimensionen der Demokratie, das heißt alles das, was wir unter Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenkontrolle, Checks and Balances, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechte und so weiter verstehen. Das ist nämlich eine Einschränkung des Volkswillens. Und das wird abgelehnt. Also Volkszentrierung, Anti-Establishment-Orientierung, keine explizite Ablehnung der Demokratie, ganz und gar nicht, sondern eine anders verstandene Demokratie, eine Ablehnung der liberal-pluralistischen, rechtsstaatlichen und repräsentativen Demokratie. Marcel Lewandowski hat es mal so pointiert, populistische Parteien sprechen diejenigen an, die sich für die wahren Demokraten halten, aber oft keine sind. Die glauben nicht in einer Demokratie zu leben, obwohl sie es tun, und die echte Demokratie wollen, die in Wahrheit wohl keine wäre. Also Populismus, Ideational Approach, als populistische Einstellung, als dünne Ideologie, nicht so sehr als politische Strategie, als Framing, als Diskurs, als bestimmte Form der Mobilisierung, als Kommunikationsstil. Das gibt es auch alles, aber ich konzentriere mich heute, wie ich mich bei Repräsentation auf substanzielle Repräsentation konzentriere, beim Populismus auf diesen Ansatz des Ideational Approach. Der Vorteil ist nun, wenn man das so versteht, kann man populistische Einstellungen messen. Den Grad des Populismus, sowohl von Parteien als auch von Politikerinnen und Politikern und natürlich von Bürgerinnen und Bürgern. Man muss nicht sagen, eine Person ist Populistin oder sie ist nicht Populistin, sondern man kann sagen, wie sehr bin ich denn Populist? Und das macht man auf der Basis von Umfragedaten zumeist. Hier sind mal die Fragen, die häufig verwendet werden, die ich auch häufig verwendet habe, nach Ackermann et al. Und da fragt man die Bürgerinnen und Bürger in Bevölkerungsumfragen, gibt man ihnen bestimmte Statements und fragt, wie sehr stimmen sie denn diesem Statement zu? Von Stimme überhaupt nicht zu bis Stimme voll und ganz zu. Erste Frage ist, was in der Politik Kompromiss genannt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Verrat von Prinzipien. Ja? Kompromissfeindlichkeit, das ist ja irgendwie anrüchig, das ist elitäres Geschacher und nicht aufrichtig. Zweiter Punkt, das Volk und nicht die Politiker sollte die wichtigste Entscheidung treffen. Ganz klar, nicht die Politikerinnen und Politiker sollen es machen, das Volk selber. Die Abgeordneten, die Frage ist natürlich auf Deutschland angepasst, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags müssen dem Willen des Volkes Folge leisten, imperatives Mandat. Die politischen Unterschiede zwischen Eliten und dem Volk sind größer als die Unterschiede innerhalb des Volkes. Hier haben wir wieder den Antipluralismus. Ja? Das Volk ist homogen, eigentlich hat das einen Willen, den muss man nur erkennen und umsetzen. Dann braucht man diese ganzen intermediären Institutionen und diese ganzen komischen Akteure da nicht, sondern man muss ja nur wissen, was das Volk eigentlich will und es dann machen. Dann die Aussage, ein Bürger würde meine Interessen besser vertreten als ein Berufspolitiker. Und zuletzt, die Politiker reden zu viel und machen zu wenig. Wie gesagt, man kann diesen unterschiedlichen Items stärker und weniger stark zustimmen und wir können dann ermitteln, wie stark populistisch ist eine Person eingestellt und wie wenig ist sie populistisch eingestellt. Okay. Dann kommen wir, diese beiden Begriffsverständnisse vorausgesetzt, zum ersten Vorschlag, wie wir sie in Verbindung bringen können. Nämlich, dass schlechte Repräsentationsleistung zu einem Erstarken des Populismus führt. Repräsentation runter, Populismus rauf. Relativ einfach. Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus der Zeit vom 29. Februar 2024. Hier hieß es in einem Interviewartikel mit Didier Eribon: Nachdem François Mitterrand, Tony Blair und Gerhard Schröder an die Macht gekommen und zu Neoliberalen geworden seien, hätten die Arbeiter begonnen, die Linke zu hassen und gelernt, die Rechte zu lieben. Im Prinzip bezahlen wir mit den Erfolgen der extremen Rechten heute die Agenda 2010 von Schröder und die Liberalisierungspolitik seiner Amtskollegen. Das Einzige, was den Arbeitern geblieben war, um sich zugehörig zu fühlen, so argumentiert Eribon, sei ihre Nationalität gewesen. Häufig findet man solche Analysen, Vermutungen, dass es irgendwas mit schlechter Repräsentation zu tun habe, dass der Populismus sich so erfolgreich entwickelt hat in Europa. Und ganz häufig wird das mit den Prozessen der Globalisierung in Verbindung gebracht. Dahinter liegt natürlich die Vermutung, dass der Aufstieg des Populismus nicht allein und gar nicht in erster Linie was damit zu tun hat, dass in einem Land politische Eliten versagt haben. Dafür ist er einfach zu erfolgreich in verschiedenen Ländern. Das heißt, es muss strukturellere Gründe haben, denen wir nachgehen können. Es ist nicht nur, da hat Schröder eine falsche Politik gemacht, da hat Blair eine falsche Politik gemacht, meinetwegen auch Mitterrand und so weiter. Wahrscheinlich ist es noch mehr als einfach, dass 1, 2, 3 Politiker dieses und jenes falsch gemacht haben in der Vergangenheit. Irgendwie scheint da der Verdacht zu sein, dass mehr dahinter liegt. Wir interessieren uns jetzt, weil es um Repräsentation und Populismus geht und Globalisierung eine Rolle spielt, für wahrscheinlich diese Art der Kausalkette. Globalisierung hat irgendwie Repräsentation beschädigt und das wiederum führte zu Populismus. Es gibt noch andere Mechanismen, wie Globalisierung in Verbindung gebracht wird mit Populismus. Ich will darauf gar nicht konkret eingehen, aber so ein paar Sachen kurz mal erwähnen. Da geht es meist um allgemeine Unzufriedenheit, nicht so sehr um Repräsentationsdefizite. Das erste ist, Globalisierung wird in Verbindung gebracht mit ökonomischer Unsicherheit. Es gab dieses Jahr gerade kürzlich erschienen eine Meta-Analyse, da haben sich Kollegen aus der, ich glaube, politischen Ökonomie 36 Studien vorgenommen, die ökonomische Unsicherheit und Populismus untersucht haben und haben festgestellt, dass es, nimmt man alle Studien zusammen und alle Vor- und Nachteile ausbalanciert, ungefähr ein Drittel des Aufstiegs des Populismus auf die mit der Globalisierung verbundene ökonomische Verunsicherung weiter Bevölkerungsteile zu tun habe. Okay, das ist noch nicht viel mit Repräsentation, nicht wahr? Das ist irgendwie, wir fühlen uns unsicherer und dann wählt man anscheinend Populisten oder wird populistisch. Okay, wo ist die Repräsentation? Sehen wir noch nicht. Eine andere Argumentationslinie ist Globalisierungsgewinner, Globalisierungsverlierer. Gibt natürlich bei allen Veränderungsprozessen, bei fast allen Veränderungsprozessen, auch bei Pareto-Optimalen, gibt es Gewinner und Verlierer. Und die Verlierer würden mehr und mehr zu populistischen Parteien tendieren. Und spannende Studien untersuchen dann auch, wie gerade unter globalisierten Bedingungen Austeritäts-, also strenge Sparpolitik, dazu führt, dass geringer qualifizierte und geringer formal gebildete Arbeiterinnen und Arbeiter in größeren Teilen zu populistischen Parteien wechseln. Gibt es ganz viel, ganz spannende Forschung. Aber so richtig ist die Repräsentation da auch noch nicht zu sehen. Gibt es die Argumentation von Kriseninszenierung? Irgendwie haben wir durch die globalisierte Welt in den letzten Jahrzehnten ja permanent Krise. Zumindest wird das inszeniert, so Benjamin Moffitt. Was natürlich vor allem durch populistische Akteure versucht wird, darzustellen, etablierte Elitenakteure sind nicht in der Lage, uns zu schützen, die Welt im Gleichgewicht zu halten. Alles ist Krise. Wir haben Klimakrise, wir haben Flüchtlingskrise, wir haben Bankenkrise, wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Eurokrise. Wir haben natürlich Ukraine-Krise, wir haben Gaza-Krise, malen sich den Rest selber aus, wir haben jedenfalls permanent offenbar Krise. Und irgendwas hat diese Krise und die Verunsicherung wiederum damit zu tun, dass Menschen populistischer werden oder populistische Parteien wählen. Es gibt die Argumentation über fehlende Anerkennung, der ländliche Raum, geringer qualifizierte, gerade manuell arbeitende Menschen wären nicht mehr so anerkannt, wie sie es früher gewesen seien. Das früher ist ein interessanter Begriff, weiß man immer nicht genau, wann es war. Ist auf jeden Fall vergangen, soweit verstehe ich. Aber wann genau das früher war, weiß ich immer nicht. Jedenfalls gibt es jetzt weniger Anerkennung, das Gefühl geringere Anerkennung. Und irgendwie würde das auch dazu führen, dass der Populismus Zulauf hat. Und wir haben Argumentationen, die laufen eher über Überdehnung und Entdemokratisierung der liberalen Demokratie, massive Delegation von politischen Entscheidungen an supranationale, nicht immer demokratisch direkt oder weniger direkt legitimierte Organisationen, Stärkung von Gerichten gegenüber Parlamenten, insbesondere in Europa, und der Verlust politischer Handlungsmacht in zentralen Politikbereichen. All das würde dazu führen, dass es eine Ermüdung gäbe und der Populismus Zulauf hat. Das sind alles super spannende Sachen. Aber all das machen wir heute gar nicht weiter in der Tiefe. Ich wollte es aber zumindest mal erwähnen, um zu sagen, dass der Zusammenhang zwischen Repräsentation und Populismus wirklich nur ein ganz kleiner Bereich ist, dieses riesigen Forschungsfeldes. In repräsentationstheoretischer Hinsicht ist, glaube ich, die These, die Norris und Engelhardt mit dem kulturellen Backlash, Cultural Backlash, formuliert hatten, ein interessanter Ausgangspunkt. Sie sagen, dass in dem Maße, wie Gesellschaften liberaler geworden sind in den letzten Jahrzehnten, sich einige Bürgerinnen und Bürger mit stark traditionellen und konservativen Einstellungen marginalisiert fühlen. Ja? Denken Sie an die Gesetzgebung zur Liberalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe beispielsweise. Ein anderes Beispiel ist dann, dass die meisten etablierten politischen Elitenakteure sowas wie einem grüner gewordenen Mainstream folgen. Das heißt, dass sie zumindest akzeptieren, dass es sowas wie einen menschengemachten und für Menschen potenziell problematischen Klimawandel gibt, gegen den man vielleicht was tun sollte. Das sehen nicht alle Menschen so, aber mittlerweile findet man wenig etablierte Parteien, die auch große Zweifel daran haben. Das heißt, wir haben sowas wie Repräsentationslücken. Egal, wie sie dazu normativ stehen. Ja? Es können alles woke Grüne hier im Raum sein, welcome, aber es ist erstmal egal, es ist, der Befund ist da, es gibt Menschen, die das anders sehen und die fühlen sich nicht mehr repräsentiert und seien daher bereit, dem populistischen Narrativ zu folgen, das zu sich eigen zu machen und der Demokratie als repräsentative, liberale, konstitutionelle, pluralistische Demokratie den Rücken zu kehren. Dahinter liegt wahrscheinlich ein strukturelles Problem, was mit Peter Mayer oft als Gegensatz zwischen Responsible und Responsive Parties bezeichnet wird. Was meint das? Das meint sowas wie, etablierte Parteien seien in einer Zwickmühle und die führe zu einer Erosion der Repräsentationsfunktion von Parteien. Die Zwickmühle besteht darin, dass sie gleichzeitig verantwortungsbewusst gegeben einige Sachzwänge, Constraints sind oder sein sollten und andererseits responsiv, also irgendwie gegenüber Präferenzen der Bevölkerung, ja, darauf reagierend agieren sollten. Und das steht oftmals im Widerspruch zueinander. Denn die verantwortungsvolle, die responsible Politik, die unterläge halt vielfältigen Zwängen, die sich aus internationalen Verflechtungen und Verpflichtungen, früheren Entscheidungen, Marktkräften ergeben. Und bei denen dann der Raum des politisch Machbaren deutlich geschrumpft sei. Und dann finden sich zunehmend Bürgerinnen und Bürger, die mit dem politischen Angebot, was diese Responsible Parties noch anbieten, halt wenig anfangen können. Ja? Also es gibt irgendwie institutionelle Globalisierung, politische Globalisierung, Stichwort Europäisierung zum Beispiel, oder auch ökonomische Globalisierung spielen eine Rolle und dann ist der Handlungsraum oder Rahmen für etablierte Parteien offenbar eingeschränkt, will man nicht Hazard spielen. Aber dadurch sind sie halt nicht mehr responsive gegenüber großen Teilen von Bevölkerungsinteressen. Und das nutzen andere Parteiakteure aus, die sich nicht selber dieser Responsibility, dieser Verantwortungsarbeit unterziehen wollen, sondern die einfach sagen, na, wenn ihr das wollt, dann wollen wir das auch und dann machen wir das so. Unabhängig davon, wie sinnvoll das ist, wie realistisch das ist, das durchzuhalten, inwieweit das halt extreme Kosten in anderen Bereichen verursachen würde. Aber die sind auf jeden Fall stärker responsive. Und das ist halt die Zwickmühle, in der etablierte Parteien stecken. Und darüber würde nicht nur eine Unzufriedenheit mit konkreten Angeboten konkreter Parteien entstehen, sondern eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Demokratie als Ganze. Das ist in Kürze so die Struktur des Arguments. Und die Kollegen Castagna Silva und Vratiel haben das empirisch geprüft, ob denn dieses mangelnde Repräsentationsgefühl tatsächlich populistische Einstellungen verstärkt. Das haben sie gemacht auf eine ganz tolle Art. Sie haben nämlich ein Umfrageexperiment gemacht Vor der Europawahl 2019 waren über 20.000 Befragte in 12 Ländern. Und sie haben gesagt, naja, wenn das so ist, dass einerseits die schon angesprochenen institutionellen Einbindungen und andererseits die Zunahme von großen Koalitionen, institutionelle Einbindungen, und die Zunahme von großen Koalitionen, die also Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien zu einer Art von Konvergenz und damit zu einer zunehmenden Ununterscheidbarkeit oder zu einem schwerer unterscheidbaren Politikverständnis veranlasst, ob das wirklich dazu führt, dass die positionelle Angleichung da ist und dass deshalb viele Präferenzen nicht repräsentiert werden und das dann wiederum zu populistischen Einstellungen führt. Sie haben verschiedene Szenarien entwickelt und haben verschiedene Parteipositionen den Menschen vorgelegt und haben im Bereich der Umweltpolitik, der EU-Politik gegenüber dem Brexit, in der Asylpolitik, beim Umweltschutz, militärische Zusammenarbeit in der EU, in verschiedenen Politikbereichen haben sie verschiedene politische Positionen den Menschen vorgelegt und gesagt, wie finden Sie die? Finden Sie das gut? Finden Sie es schlecht? Fühlen Sie sich da abgeholt? Fühlen Sie sich repräsentiert? Und wie sehr fühlen Sie sich dann von dieser Position repräsentiert? Und das haben sie zufällig durcheinander gemixt, sodass es Menschen gab, die fühlten sich von niemandem repräsentiert. Und es gab Menschen, die haben ganz viele Positionen bekommen, wo sie sich super repräsentiert fühlten in mehreren Bereichen und alles dazwischen. Und dann haben sie sich angeguckt, was macht es denn mit populistischen Einstellungen? Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Das Ergebnis war, wenn es keine Passung gibt, wenn ich immer nur Politikvorschläge im Szenario vorgelegt bekam, die nichts mit meinen eigenen Präferenzen zu tun hatten, dann stiegen die populistischen Einstellungen. Das war ein Vorher-Nachher-Vergleich, ne? Dann stiegen die populistischen Einstellungen. Aber nur, wenn sie vorher gering waren. Wenn sie vorher schon hoch waren, naja, da gibt es einfach einen Ceiling-Effekt, dann kann man halt nicht noch populistischer werden, als wenn man schon absolut populistisch ist. Interessant, und das wird doch mal wichtig für später, findet man den umgekehrten Effekt nicht. Also die Leute, die starke populistische Einstellungen hatten, die dann super repräsentiert wurden von allen Parteien, vielleicht nicht von allen, aber von Parteien repräsentiert wurden, die wurden nicht weniger populistisch. Das heißt, da scheint es keine Symmetrie in der Kausalität zu geben. Und interessant ist, dass es nicht nur hypothetisch in so einem Experiment funktioniert. Svenja Hense und Armin Schäfer haben gezeigt, dass der Umstand, dass politische Entscheidungen, auch aber nicht nur in Deutschland, die Interessen armer und reicher Bürgerinnen und Bürger nicht im gleichen Maße widerspiegelt, dass sie zugunsten der Wohlhabenden verzerrt sind, dass diese ungleiche Repräsentation ein wichtiger Faktor ist, um die Stimmabgabe zugunsten populistischer Parteien, insbesondere rechtspopulistischer Parteien, in Europa zu erklären. Bürgerinnen und Bürger mit weniger Ressourcen halten das politische System für weniger responsiv gegenüber ihren eigenen Vorstellungen und Präferenzen. Und diejenigen, die das tun, die das so empfinden, stimmen häufiger für populistische Parteien. Also gerade weil die Funktionsweise von repräsentativen Demokratien, auch der deutschen, in der Tat ganz real zugunsten besser verdienender und höher gebildeter Personen verzerrt ist, ist die Wahrnehmung ungleicher Repräsentation und Repräsentativität bei ärmeren Bürgern viel verbreiteter. Wie gesagt, vollkommen zu Recht. Und sie neigen zu populistischen Einstellungen und zur Wahl populistischer Parteien. Okay, also ich glaube, wir können einen Haken dran machen, dass da was dran ist an dieser Kausalität. Schlechte Repräsentation befördert Populismus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Eine ganz andere Perspektive auf die Beziehung zwischen beiden Begriffen beziehungsweise den damit bezeichneten Phänomen, nämlich Populismus als ein Element von Repräsentation beziehungsweise Populismus als zu repräsentierende Dimension des politischen Wettbewerbs. Hier möchte ich kurz eine Studie vorstellen, die ich gemeinsam mit der Kollegin Lichteblau erstellen durfte. Wir haben untersucht, wie der elektorale Wettbewerb zwischen den Parteien in der Bundesrepublik strukturiert ist. Was meinen wir mit Struktur des Wettbewerbs? Wir meinen, welche Dimension war für den Wählerinnen- und Wählerwettbewerb wichtig in Ost und West bei zwei Bundestagswahlen, nämlich 2013 und 2017. Zum Beispiel waren Parteien, die sich sozioökonomisch ganz ähnlich sind, haben die um die gleichen Wählerinnen und Wähler konkurriert? Oder war das eigentlich egal? Es ging alles nur um soziokulturelle Fragen. Ja? Also konkurrieren die Linke und die SPD miteinander, weil sie so ähnliche sozioökonomische Vorstellungen haben. Okay, nehmen wir mal an, es wäre so. Konkurrieren vielleicht die Union und, jetzt wird es dünnes Eis hier. Konkurrieren vielleicht die Grünen und die SPD bei ähnlichen soziokulturellen Positionen um Wählerinnen und Wähler. Ja, also welche Dimension ist wichtig? Es ist in Ost und West gleich, es ist 2013, 2017 gleich. Und das wäre natürlich jetzt alles noch gar nichts für heute Abend, hätten wir nicht eine dritte Dimension versucht zu berücksichtigen, nämlich eine Populismus-Pluralismus-Dimension. Wir haben gefragt, ist das vielleicht auch was? Sind ähnlich populistische Parteien, konkurrieren die um die gleichen Wählerinnen und Wähler? Oder ähnlich nicht populistische Parteien? Ist es sozusagen eine dritte Dimension im Wettbewerb? Und wir haben nicht mehr eine Landkarte, sondern ein Raumhologramm. Ich weiß es nicht genau, was die dritte Dimension dann ist. Genau, die Idee ist also, es gibt sowas wie eine Populismus-Pluralismus-Dimension, wo wir uns auch verorten können. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir haben populistische Einstellungen. Wir können also Bürgerinnen und Bürger verorten, wie populistisch die eingestellt sind. Wir können das mit Parteien machen. Dann ist es doch nicht anders, als wenn wir Parteien sozioökonomisch oder soziokulturell und Bürgerinnen und Bürger auf diesen Achsen verorten. Also wir fragen nach den Hintergründen des elektoralen Wettbewerbs und wir machen das, indem wir fragen, wie offen sind eigentlich die Wählerinnen und Wähler von Partei A für eine Partei B und ist diese Offenheit der Wählerinnen und Wähler von Partei A für Partei B abhängig davon, wie ähnlich diese Parteien sich hinsichtlich bestimmter Fragen sind. CDU-Wählerinnen und Wähler neigen wahrscheinlich eher dazu, mal zur FDP zu wechseln als zur Linken, weil die einfach ganz woanders positioniert ist, ne? Weil die politischen Vorstellungen ganz andere sind. Und welche Unterschiede und welche Ähnlichkeiten sind es eigentlich, die die Struktur des Wettbewerbs dann ausmachen und dafür relevant sind? Also, wenn ich ähnlich gut substanziell repräsentiert wäre von einer anderen Partei, dann bin ich offen für diese andere Partei, dann ist meine Stimme verfügbar auf dem Wählerinnenmarkt. Das ist diese Availability, die da schon mal in Klammern steht. Also es geht uns darum, können wir die Dimension und die Struktur von Electoral Availability in Deutschland erklären für 2013 und 2017. Wir haben also Umfragen verwendet aus der schon angesprochenen deutschen Wahlstudie, in denen die Bürgerinnen nach ihrer eigenen Position zu Themen von Steuern und Sozialabgaben und Umverteilung einerseits und Zuwanderung andererseits gefragt wurden. Zuwanderung ist natürlich das wichtigste Thema meist in dieser soziokulturellen Achse. Und die Parteien wurden einsortiert nach der mittleren Position ihrer Kandidaten. Dazu nutzten wir die sogenannte Kandidierendenstudie, wo die Kandidierenden zum Deutschen Bundestag auch eine ganze Reihe von Fragen bekommen haben. Und relativ viele waren so freundlich und haben mitgemacht. Und dann kann man halt den Mittelwert bilden und dann kann man die Parteien verorten. Wieder auf dem zweidimensionalen Raum erstmal. Drei Dimensionen lassen sich immer schlecht darstellen im Buch. Deshalb haben wir das getrennt und haben erstmal den zweidimensionalen Raum mit Sozioökonomie und soziokultureller Dimension dargestellt. Es gibt sich wieder ein linker Parteienpol mit SPD, Linke, Grüne. 2013 und 2017, leichte Verschiebungen, aber wir sehen auf jeden Fall so einen linken Pol. Wir sehen die Mitte-Rechts-Parteien, die schon zuwanderungskritischer sind und die auch auf der ökonomischen Achse natürlich weiter rechts stehen. Und die AfD, die natürlich am weitesten zuwanderungskritisch ist. Alles das keine Überraschung. Spannend ist der andere Plot, wo wir gezeigt haben, wo die Parteien hinsichtlich des Grades des Populismus ihrer Kandidierenden stehen. Und da zeigt sich gerade für 2017 ein ganz klarer Gewinner. Die AfD ist definitiv die populistischste Partei. Ob sie jetzt eine populistische Partei ist, hängt davon ab, wo man halt die Grenze zieht. Aber sie ist jedenfalls populistischer als die anderen Parteien. Und gerade 2017 ist ein großer Abstand erstmal zur Linken, dann wieder ein großer Abstand und dann kommen die Parteien der alten Bundesrepublik. Also Unionsparteien, SPD, FDP und Grüne. Deutlich weniger populistisch. Und jetzt können wir schauen, konkurrieren die Parteien, die sich in Fragen von Steuern und Umverteilung ähnlich sind miteinander? Konkurrieren die um die gleichen Wählerinnen und Wähler? Oder ihre Stimmen zumindest? Oder die Parteien, die zur Immigration eine ähnliche Einstellung haben? Oder ähnlich stark populistische Parteien? Jetzt könnten wir sagen, okay, da, wo die Ähnlichkeit, die Nähe, Proximity im Englischen, also die Nähe zu einer anderen Partei sehr groß war, da sollte die Offenheit für diese andere Partei auch sehr groß sein. Und das finden wir auch. Wir finden es nuanciert für die verschiedenen Jahre. In den Regionen ist es relativ ähnlich, in Ost wie West. Aber wir finden, dass beispielsweise das Thema Steuern und Umverteilung als Indikator für die sozioökonomische Dimension 2013 wichtiger war als 2017. Ja? 2013 sehr viel wichtiger als 2017. Je näher ich der anderen Partei war, desto verfügbarer war meine Stimme für diese andere Partei. Okay. Das, wie wir das erwarten. Wir hatten auch erwartet, dass 2013 mit den Nachwehen von Euro, Griechenland und so weiter, Krise, die sozioökonomische Dimension 2013 vielleicht wichtiger war. 2017, im Nachgang der sogenannten Flüchtlingskrise, war natürlich das Immigrationsthema wichtiger und zeigt sich auch, da wo die Nähe zu einer anderen Partei größer war, war meine Stimme verfügbarer auch für diese andere Partei, in Ost wie in West. Was jetzt spannend ist, ist der dritte Befund, dass nämlich die Nähe hinsichtlich des Populismus nochmals wichtiger war als die Nähe in dieser kulturellen Frage 2017. Das heißt, noch wichtiger als die Frage, ob Parteien ähnlich für oder gegen Zuzug, Migration, Asyl, Offenheit und so weiter waren, war die Frage, wie populistisch diese Parteien waren. War ich Wählerin einer nicht-populistischen Partei, dann war meine Stimme umso verfügbarer für andere nicht-populistische Parteien, je ähnlicher sie waren hinsichtlich der Frage des Populismus, und sie war nicht verfügbar für populistische Parteien. Umgekehrt, als Wähler einer populistischen Partei kamen für mich die nicht-populistischen Parteien fast gar nicht in Frage. Ja? Das ist das, was es uns zeigt. Und es zeigt uns, dass diese Ähnlichkeit im Populismus nochmals wichtiger war als das, was wir normalerweise unter substanzieller Repräsentation verstehen, nämlich die Repräsentation unserer Einstellung hinsichtlich konkreter Sachfragen, die, wie gesagt, hochsalient waren in den jeweiligen Wahlen. Konkret also eher Wettbewerb zwischen Union, SPD, Grünen und FDP auf der einen Seite, ein bisschen Abstand zur Linken und wenig Wettbewerb mit der AfD. Also, so kann das Verhältnis zwischen Repräsentation und Populismus vielleicht auch verstanden werden. Populismus ist eine Dimension des Wettbewerbs und damit demokratische Repräsentation. Im dritten und auch schon letzten Schritt will ich die Perspektive von erstens, diese kausale Perspektive, das eine ist Ursache oder Folge des anderen, je nachdem, wie man es liest, umkehren und fragen, führt denn mehr Populismus eigentlich zu weniger oder schlechterer Repräsentation? Und wie kann man das denn untersuchen? Also statt zu fragen, oh, wir haben schlechte Repräsentationen, denn werden alle populistisch, fragen wir mal, naja gut, jetzt haben wir ziemlich viele Menschen, die populistisch eingestellt sind. Schadet es eigentlich der Repräsentation? Oder ist es einfach eine weitere Dimension? Wir haben einen Parteienwettbewerb, der halt eine Dimension mehr hat, aber mein Gott. Die erste Studie schaut dazu, ich mache drei ganz kurze Vorstellungen von Studien dazu. Die erste Studie schaut auf die Rolle des politischen Wettbewerbs. Der italienische Demokratieforscher Stefano Bartolini hat argumentiert, dass der politische Wettbewerb zwischen Parteien in den meisten Fällen als Nebenprodukt Repräsentation hervorbringt. Warum? Naja, der Wettbewerb zwischen den Parteien um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler führt zu Positionsanpassung, zur Responsivität gegenüber Präferenzen der Bürgerinnen und zur Repräsentation von Bevölkerungseinstellungen. Wenn es nämlich keinen Wettbewerb gäbe, gäbe es keinen Anreiz der Parteien, sich irgendwie entsprechend der Wählerwillen aufzustellen. Sie kennen es alles aus den Umfragen. Die eine Partei gewinnt mal ein paar Punkte, die andere verliert ein paar Punkte. Daneben wird die Verteilung gesetzt von irgendwelchen Präferenzen der Bevölkerung, sei es, was weiß ich, Waffenlieferungen, mehr oder weniger für die Ukraine. Und dann wird gesagt, weil die Regierung nicht dieses und jenes macht, gewinnt oder verliert sie so und so viele Punkte. Ja, da wird also Position und elektoraler Erfolg zusammengedacht. Und weil wir uns vorstellen, dass die meisten Politikerinnen und Politiker schon Interesse daran haben, elektoral ganz gut darzustellen, und ich glaube, das ist keine zu heroische Annahme, deshalb sind sie dann bereit, uns zu repräsentieren. Das ist die Idee, warum Wettbewerb so ein bisschen als Nebenprodukt dann auch noch Repräsentation hervorbringt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt ist ein Teil von Wettbewerb natürlich und eine notwendige Bedingung dafür, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihre Parteiwahl zu wechseln, zu ändern. Ja, die eine Offenheit haben, eine Availability, wie ich schon angesprochen hatte. Also nur, weil ich sage, okay, beim nächsten Mal wähle ich vielleicht eine andere Partei. Ich bin bereit, ich habe jetzt Partei A gewählt, aber ich bin bereit, mir auch mal Partei B genauer anzugucken. Deshalb kämpft Partei A um mich. Und weil Partei B weiß, ach, der Wagner, der könnte auch für uns was sein, kämpft die Partei B auch um mich. Okay? Also wahrscheinlich nicht um mich jetzt persönlich leider, aber im Prinzip über größere Bevölkerungssegmente. Sie bemühen sich also um Repräsentation. Aber nur, wenn es diese Availability gibt, wenn es die Offenheit gibt für Parteien. Wenn ich sage, nee, ich habe eine Partei und ich werde nie was anderes wählen, na gut, dann hat diese Partei mich immer schon im Sack und die anderen Parteien, die können mich abschreiben. Ja, dann bin ich ja gar nicht so ein interessantes Objekt des Wettbewerbs, Fürs Protokoll kann ich also sagen, ich bin offen für verschiedene Parteien und hoffe, dass jetzt ganz viele mich repräsentieren werden. Wir können uns zum Glück, also das größte Glück ist natürlich für einen quantitativ arbeitenden Politikwissenschaftler wie mich, dass wir sowas messen können. Und dass wir dann Daten haben, wo wir sowas über verschiedene Länder und Zeiträume messen können. Wir können uns zum Beispiel für die Bundesrepublik uns anschauen. Seit 1994 in Ost und West unterteilt, obwohl die Ost-West-Unterschiede relativ uninteressant sind. Wir sehen auf jeden Fall einen Anstieg dieser elektoralen Offenheit. Die Bürgerinnen und Bürger sind immer mehr bereit, mal was Neues zu probieren, mal ganz wild das Kreuz woanders zu machen. Zumindest sagen sie, sie sind durchaus offen dafür. Das passt zu den ganzen Befunden, die wir haben über die abnehmende Parteibindung, zu zunehmender Volatilität und zunehmender Wechselwahl. Ja, wir haben offenere Elektorate. Die Bundesrepublik ist da kein Sonderfall, das sehen wir in ganz Europa. Wir haben mehr Bewegung. Deshalb ja auch Wandel als Dauerzustand. Werden die Parteiensysteme immer fluider? Ganz viel Bewegung? Oder sehen wir irgendwann neue Stabilität? Dazu vielleicht ein andermal mehr. Diese Availability ist jetzt das, was uns interessiert, weil sie ein notwendiger Bestandteil von Wettbewerb ist, der dann seinerseits die Repräsentation bestenfalls als Nebenprodukt hat. Es gibt eine Ausnahme und das sind die Wählerinnen und Wähler der AfD. Während auch von 2014 zu 2019 die durchschnittliche Offenheit der Anhängerinnen aller anderen Parteien zugenommen hat, ist es für die AfD eine Stagnation, wenn nicht sogar eine Abnahme. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler der AfD haben 2014 noch eher gesagt, ach ja, jetzt vielleicht die AfD und beim nächsten Mal vielleicht mal wieder was anderes. Ich könnte mir vorstellen, die Partei B zu wählen. Das hat abgenommen. Und das ist insofern interessant, dass A, natürlich die AfD eine immer noch recht junge Partei ist, also keine jahrzehntelangen Stammwählerinnen hat. Und zum Zweiten, weil es eine Partei ist, die im Aufwind ist. Prinzipiell vor 11 Jahren war sie noch bei ungefähr 0%, mittlerweile ist sie schon bei 20 manchmal gewesen. Das heißt, sie gewinnt ja Wählerinnen und Wähler dazu. Und eigentlich kennen wir eine abnehmende Verfügbarkeit eher bei schrumpfenden Parteien, weil das ist dann das Kernklientel. Also wer 2020 gesagt hat, er wählt SPD, als die SPD bei 12% stand, na, der war einerseits sehr tapfer und für den kam wahrscheinlich wirklich nichts anderes mehr in Frage. Ja, das sind Stammwähler, die immer bei ihrer Partei bleiben würden. Aber die Partei wächst, kriegt ja immer wieder neue Wählerinnen und Wähler dazu. Da würden wir nicht erwarten, dass die besonders gefestigt sind auf die Partei. Aber wir sehen das. Also kurzum, die Anhängerinnen und Anhänger der anderen Parteien sind weniger festgelegt, sind mehr offen für andere Parteien, befördern also den Wettbewerb, die Anhängerinnen und Anhänger der AfD nicht. Und in dem Maße, wie Wettbewerb, wie gesagt, eine notwendige Bedingung für repräsentative Demokratie darstellt, ist das, unabhängig von sonstigen Bewertungen der Partei, erstmal negativ zu bewerten, diese elektorale Schließung der AfD-Wählerinnenschaft. Zweiter Punkt zum Zusammenhang Populismus in seinem Einfluss auf Repräsentation. Wie sieht es denn aus, wenn sowas wie potenzielle Rückgewinnbarkeit oder Veränderung der Parteiwahl ein Bestandteil von repräsentativen Demokratien ist und, wie vorhin gesagt, die Repräsentationslücke, die viel beschworene, eine der Ursachen sein mag für den Erfolg populistischer Parteien, ist das dann symmetrisch? Wir hatten schon vorhin andeutungsweise gesagt, dass man da mal ein Fragezeichen dran machen kann, dass also Repositionierung hin auf die politischen Präferenzen von Wählerinnen und Wählern populistischer Parteien vielleicht gar nicht so einfach funktioniert. Also, wenn die CDU ein bisschen rechtere Positionen anbietet, kann sie dann nicht wieder ein paar Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückholen, weil die sich ja dann besser repräsentiert fühlten. Wenn vielleicht die SPD und die Linke nicht so ein woke Großstadtthemen bedienen würden, sondern vielleicht ja, ein bisschen alten Working Class, Autoritarismus, guten Sekundärtugenden wie Fleiß und Pünktlichkeit in den Mittelpunkt stellen würden. Wäre das was, wo man nicht die AfD-Wähler kriegen müsste? Und nicht nur auf die AfD bezogen. Das können wir ja für viele europäische Länder uns anschauen. Oppositionelle Annäherung, akkommodative Strategien, was bewirken. Also ist diese Repräsentationsfrage symmetrisch oder funktioniert beim Populismus das irgendwie anders? Ich hatte mir es angeschaut, einmal für Deutschland zusammen mit Marcel Lewandowski und einmal international, und die Verfügbarkeit, Offenheit, Availability von Wählerinnen und Wählern von insbesondere rechtspopulistischen Parteien analysiert mit Blick darauf, ob sie beeinflusst ist von den jeweiligen Positionen der Wählerinnen und Wähler. Also, wenn es Parteien gibt, die nah dran sind, die ähnlich, insbesondere auf der kulturellen Achse, ähnlich konservative oder rechte Positionen vertreten wie die populistischen Parteien, sind die dann bereit, die Wählerinnen und Wähler der populistischen Parteien zurückzugehen oder zu wechseln? Oder sind moderate Wählerinnen von Populist Radical Right Parties eher gewinnbar? Das würde ja dieses ganze räumliche Denken von substanzieller Repräsentation nahelegen. Die, die ganz weit rechts außen sind, die haben halt nur die AfD als ihr Zuhause. Aber die so in der Mitte sind zwischen CDU und AfD, die müssten doch eigentlich auch überlegen, beim nächsten Mal wieder eine andere Partei zu wählen. Jedenfalls mehr als die weit rechts außen. Also sollte doch sowas wie positionelle Nähe und damit eine bessere substanzielle Repräsentation dazu führen, dass ich verfügbarer bin für das politische Konkurrenzangebot. Ich jetzt in diesem Beispiel als populistischer Wähler. Die Antwort ist relativ klar und negativ, lautet nein. Auch wenn der Abstand geringer ist, bei den Wählerinnen und Wählern populistischer Parteien, die starke populistische Einstellungen hatten, findet sich gar kein Effekt von besserer substanzieller Repräsentation. Also wir haben einen Teil von Wählerinnen und Wählern rechtspopulistischer, insbesondere rechtspopulistischer Parteien, die haben starke populistische Einstellungen. Und die sind einfach durch Positionen in sozioökonomischer und soziokultureller Hinsicht kaum ansprechbar. Wir haben auch weniger stark populistisch eingestellte Wählerinnen und Wähler rechtspopulistischer Parteien. Die sind etwas ansprechbar. Aber weil der Populismus so eine große Rolle spielt für die Wahl populistischer Parteien, wie wir ja vorhin gesehen haben, Populismus als zu repräsentierende Dimension, wirkt er sowas wie imprägnierend, wie schützend gegenüber substanziellen Repräsentationsangeboten der politischen Konkurrenz. Wenn ich hinreichend populistisch bin, sind mir die anderen Parteien nichts und ich werde die halt auch nicht wählen, egal wie nah die an meinen Politikpräferenzen dran sind. Insofern populistische Einstellungen als sowas wie Sand im Getriebe des elektoralen Wettbewerbs, wenn er ein Getriebe hat. Gehen wir das im nächsten und damit auch letzten Schritt noch etwas näher rein, da inwiefern spielen Sachfrageneinstellungen nämlich und Populismus zusammen. Konkret ist die Repräsentation in Sachfragen, Sie ahnen wahrscheinlich schon die Antwort, für populistische Wählerinnen und Wähler genauso wichtig wie für nicht-populistische. Wir wissen aus bestehender Forschung, unter anderem von Thorsten Faas, dass Populismus Menschen attrahiert, das hatte ich eben auch schon angedeutet, die in anderen Sachfragen nicht mit der Partei übereinstimmen würden. Ja, dass, wenn ich halt populistisch bin, dann wähle ich eine populistische Partei und sehe darüber hinweg, dass sie in anderen Bereichen nicht perfekt matcht. Die Idee ist also, je mehr eine Partei hinsichtlich des Populismus zu mir passt, desto eher fühle ich mich verbunden, desto eher wähle ich sie. Aber das ist nur die Anziehungsidee von Populismus. Da sage ich, na, die passt zu mir, genauso wie vielleicht eine andere Partei in steuerpolitischer Frage zu mir passt. Wir haben aber ja gesehen, dass feindselige Haltungen gegenüber Eliten ein Kernelement des Populismus ist. Ja, wir sagen ja, es ist eine Ablehnung der bestehenden politischen, nicht nur politischen, aber auch politischen Elite. Und insofern erinnert es so ein bisschen an die Forschung zum Protestwählen, die sagt, naja, das sind nicht nur Präferenzen für eine Partei, sondern es sind natürlich auch Abstoßungseffekte von anderen Parteien weg. Also ich würde nie Partei X wählen, weil da fühle ich mich noch nicht zu einer anderen Partei hingezogen, aber erstmal abgestoßen von einer. Und im Zwei-Parteien-System ist es klar, wenn ich mich von der einen abgestoßen fühle, naja, wäre ich halt Nichtwähler oder ich wähle halt die zweite. Aber im Mehrparteien-System sind es schon unterschiedliche Mechanismen. Einerseits kann ich mich angezogen fühlen von bestimmten Parteien, mehr oder weniger, oder ich kann mich abgestoßen fühlen von einer oder mehreren Parteien. Es hat unterschiedliche Implikationen. Wenn es das gibt, wenn es diese starke Abstoßung gibt und wenn die feindselige Haltung von gegenüber Eliten da ist, manifest ist und substanziell ist, dann ist eine Voraussetzung dieses räumlichen Wahlverhaltens, was ich eingangs erwähnt hatte, was die Voraussetzung für Repräsentation ist, nicht gegeben. Eine Voraussetzung ist nämlich für die Verwendung von räumlichen Kriterien der Entscheidungsfindung, ist, dass ich die politischen Angebote der Angebotsseite, also der Parteien und Kandidierenden, naja, nicht für hundertprozentig, aber doch schon in der Tendenz für glaubwürdig erachte. Dass ich, wenn ich die SPD wähle, eine andere Steuerpolitik bekomme, als wenn ich die FDP wähle, in der Tendenz. Wenn ich das aber ohnehin nicht glaube, wenn ich sage, die da oben erzählen mir doch eh nur irgendwas und machen dann was ganz anderes. Ja, warum sollte ich dann die unterschiedlichen Positionen überhaupt für meine Entscheidungsfindung und Präferenzbildung berücksichtigen? Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das kann man halt prüfen. Normalerweise gehen wir davon aus, das hatte ich auch schon gesagt, wenn die Distanz hoch ist zwischen mir und einer Partei, hohe Distanz, ist der Nutzen, den eine Regierungsbeteiligung oder parlamentarische Repräsentation dieser Partei hat, für mich, ist der eher gering. Wenn dagegen die Distanz sehr gering ist, ja, wenn ich fast die gleichen Einstellungen habe wie die Partei, dann profitiere ich ja total davon, wenn die am besten alleine Regierung hat. Ja. Das ist ja die Idee von räumlichem Wählen. Je näher, desto mehr Nutzen, desto eher wähle ich die Partei. Und wenn wir jetzt Personen vergleichen mit starken und schwachen populistischen Einstellungen, dann sehen wir Unterschiede. Wir sehen für die Bundestagswahl 2017 war das hier, wir sehen, dass Personen mit schwachen populistischen Einstellungen, dass diese genau der Erwartung entsprechen. Je höher die Distanz zwischen meinem Idealpunkt von Politik und der jeweiligen Parteiposition, desto geringer ist der Nutzen, desto geringer ist die Wahlneigung. Genau das, was wir erwarten würden. Wenn die Distanz ganz hoch ist, wenn die ganz andere politische Vorstellungen haben als ich, naja, dann ist meine Neigung, die Partei zu wählen, ja eher gering. Aber für Personen mit starken populistischen Einstellungen gilt das weit weniger, beziehungsweise in manchen Fällen gar nicht. Insbesondere im sozioökonomischen Bereich scheint diese Nähe oder Distanz doch irrelevant zu sein. Egal, ob eine Partei nah bei mir ist oder weit weg, wenn ich Populist bin, wähle ich die im Endeffekt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Das ist in der Tendenz für andere Dimensionen ähnlich, aber für die sozioökonomische Dimension ist es am stärksten. Das heißt, substanzielle Repräsentation funktioniert einfach nicht auf der Dimension für stark populistisch eingestellte Menschen. Insofern auch hier ein Haken. Populismus beeinflusst die Rolle von Repräsentation und das Ausmaß, in dem Repräsentation gelingen kann. Kommen wir zu einer ganz, ganz kurzen Zusammenfassung und einem doch kürzeren Fazit. Wie gesagt, Repräsentation ist ganz vielfältig. Ich habe heute mir nur substanzielle Repräsentation angeschaut. Populismus kann man ganz vielfältig begreifen. Ich habe es heute nur dünne Ideologie mir angeschaut. Ideational Approach. Drei Fragen. Beeinflusst schlechte Repräsentation Populismus? Begünstigt das Populismus? Würde ich sagen, ja. Es ist nicht nur kurzfristiges individuelles Elitenversagen. Da scheinen irgendwie strukturelle Probleme dahinter zu liegen. Werden diese Constraints, die vermeintlichen oder realen Sachzwänge diskutiert? Da ist was. Zweitens, Populismus als Element von Repräsentation im elektoralen Wettbewerb. Das kann man, glaube ich, auch so sehen. Populismus kann man auch als eine Dimension von Wettbewerb modellieren. Und da funktioniert dann Repräsentation so ähnlich wie auf andere Dimensionen. Wenn ich Populist bin, wähle ich populistische Parteien. Wenn ich nicht Populist bin, wähle ich eher nicht populistische Parteien. Und drittens, Populismus beeinträchtigt Repräsentation. Einerseits dadurch, dass es den Wettbewerb beeinträchtigt, der dann wiederum Repräsentation hervorbringt. Zweitens, weil diese Rückgewinnbarkeit und Parteienwechsel durch bessere Repräsentation nicht funktioniert oder schwerer funktioniert. Und drittens, weil ganz explizit substanzielle Repräsentation in manchen Dimensionen für stark populistisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger keine Rolle spielt. Was heißt das für uns? Was sind die Implikationen oder Folgen? Ich habe mal zwei mir überlegt. Das erste scheint mir ein Teufelskreis zu sein. Wenn schlechte Repräsentationsperformance dazu führt, dass Populismus wächst, Populismus aber seinerseits wiederum die Repräsentationsleistung eines Systems verringert, also schlechtere Repräsentationsperformance nach sich zieht, naja, dann sind wir wieder bei mehr Populismus und so weiter und so fort. Das ist erstmal, wenn man Fan repräsentativer Demokratie ist, keine so richtig gute Nachricht. Ich habe auch keine richtig gute Nachricht. Aber ich habe zumindest, will ich mit einer Paradoxie enden. Zumindest glaube ich, dass es eine ist. Weil einerseits heißt das ja, dass schlechte Repräsentation irgendwie förderlich war oder ist für Populismus. Auf der anderen Seite finden sich ja auch Anzeichen dafür, dass substanzielle Repräsentation für Populisten gar nicht so zentral ist. Und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen nachzudenken, was das eigentlich für repräsentative Demokratien in der nächsten Zeit bedeutet. Und ende hier mit einem großen Fragezeichen. Vielen Dank.
Das war der Politikwissenschaftler Eiko Wagner über das Verhältnis von Repräsentation und Wahlverhalten. Er hat seinen Vortrag am 22. Mai 2024 gehalten in Berlin, und zwar im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe It's Representation Stupid, das Gleichheitsversprechen in modernen politischen Demokratien. Veranstaltet hat diese Reihe die Arbeitsstelle für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.